Jetzt kommt ein kleiner Werbespot.
Hey, mal ganz kurzer Hinweis an dieser Stelle. Suchst du nach einem zuverlässigen und etablierten Payment-Anbieter in Deutschland? Weil dann möchte ich dir unseren Partner Molly vorstellen. Molly ist eines der führenden Fintechs in Europa, gegründet vom erfolgreichen Tech-Unternehmer Adrian Mohl. Und Molly vereinfacht die Zahlungen in deinem Online-Handel immens und reduziert so ganz nebenbei sogar Bürokratie und Papierkram. Und mit der Unterstützung von lokalen Zahlungsmethoden kannst du deine Conversion Rates und Umsätze noch weiter steigern. Über 200.000 Firmen nutzen Molly bereits. Und darunter sind auch große Namen wie Koro, Sushi Bikes oder Reishunger. Also, wenn du dir Molly auch mal anschauen willst, habe ich jetzt einen Link für dich. www.molly.com/digital. Und Molly schreibt sich M-O-L-L-I-E. www.molly.com/digital. Und wie immer findest du alle Infos auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de/sponsoren.
Werbung Ende. Digital Kompakt. Heute aus dem Bereich digitales Unternehmertum mit deinem Moderator Joel Kaczmarek. Los geht's.
Hallo Leute, mein Name ist Joel Kaczmarek. Ich bin der Geschäftsführer von Digital Kompakt und heute kann ich meiner musikalischen Ader folgen, denn wir haben mit Flowkey ein sehr, sehr spannendes Unternehmen im Gespräch, wo der liebe Jonas Gößling da ist. Der ist dort Geschäftsführer und Mitgründer. Und vielleicht habt ihr euch damit auch schon mal beschäftigt, mit Flowkey kann man Klavier spielen lernen. Ich habe mich mal an Gitarre versucht, also werde ich mit ihm heute mal viel diskutieren, was denn da so Parallelen sind und ob ich vielleicht mal online auf ihn umswitchen sollte, auf das schöne Klavier. Und natürlich interessiert mich aber, wie macht man sowas eigentlich? Also, wie ist es dazu gekommen, diese Geschäftsidee, wie ist die entstanden? Wie setzt man das oben? Was für ein Produkt ist das eigentlich? Wie verkauft man das? Wie macht man Marketing? Wie sieht es auf der Finanzierungsseite aus und. Also heute ein schöner, runder Deep Dive in die Welt von Flowkey. Ja, und that being said, lieber Jonas, es freut mich sehr, dass du da bist, von einem Musikfreund zum anderen und dann auch noch unternehmerisch tätig. Also moin moin.
Moin moin, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Ja, und ich meine, die geneigten HörerInnen, die können dich ja nicht sehen, ich aber schon. Und du hast ja auch im Hintergrund so richtig schöne Eierkartons, sagt man ja eigentlich immer, also so Basotec-Platten an der Wand. Da sieht man den Musiker. War das bei euch ein bisschen so, dass ihr selbst irgendwie Musik macht oder wie seid ihr dazu gekommen zu dem Thema?
Ja, ich spiele seit meiner Kindheit Klavier. Ich liebe Musik und habe mich mit, glaube 5 Jahren schon ins Klavier verliebt, in den Klang. Wir hatten damals so ein altes, verstimmtes Klavier von meinem Großvater geschenkt bekommen. Meine Eltern hatten da noch nicht so viel Geld, haben es gerne geschenkt bekommen. Und seitdem ist Musik ein Teil von meinem Leben. Ich habe immer viel Musik gemacht. Ich hatte auch mal überlegt, Musik zu studieren, habe dann aber aus Vernunftgründen Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Musik hat mich nie losgelassen und so bin ich dann auch auf die Idee gekommen, was in dem Bereich zu machen und mit Flowkey ist es dann auch geglückt.
Ich wollte gerade sagen, hättest du mal Musik studiert, dann wäre was Vernünftiges aus dir geworden, so bist du wie ich ein Unternehmer geworden, wa?
Ja, vielleicht träume ich insgeheim auch noch davon, mal Musiker zu werden.
Ich habe das ja so ein bisschen gehabt, ohne dass ich jetzt abschweifen will. Ich weiß noch, als Kind war ich immer großer Fan der Mini-Playback-Show und wollte auch immer auf die Bühnen dieser Welt. Und meine Eltern haben mich aber, speziell mein Vater, immer so ein bisschen sensibilisiert, so nach dem Motto, erst was machen, was Geld verdienen und dann kann die Kür kommen und so. War das ein bisschen so bei dir?
Ich habe das eher selber für mich so entschieden, dass ich kein Profi-Klavierspieler oder Pianist werden will. Ich habe mich da einfach nicht so gesehen. Ja, aber Mini-Playback-Show kenne ich natürlich auch von früher. Ich war allerdings immer eher so der Außenseiter, der während die anderen Pokémon und Gameboy gespielt haben, habe ich klassische Musik gehört und Klavier geübt. Aber naja, es hat mir nicht geschadet.
Okay, und dann hangeln wir uns das jetzt mal ein Stück weit durch. Also, wie gerade angedroht, ich hatte immer Greg, meinen geliebten Gitarrenlehrer, der von meinem Gesangslehrer irgendwie kam, der hat mir versucht, Gitarre beizubringen. Und ich habe so gemerkt, boah, als Erwachsener ist halt sowas Lernen auch echt nochmal schwerer als Kind. Der hat mich immer aufgewundert und meinte, ey, nein, du bist richtig schnell und du bist richtig gut. Und ich sagte immer, okay, wenn ich jetzt schon richtig schnell bin, was muss dann erst so für den frustrierend langsam sein? Und wo ich jetzt natürlich darauf abziele ist, wie ist denn das, wenn man Klavier lernt? Also wie lange braucht man dafür? Und dann kannst du ja mal so sukzessive beschreiben, wie ihr das mit eurer App macht.
Ja, das ist natürlich die eine Frage, die sich jeder stellt, der ins Klavierspielen einsteigen möchte. Wie lange brauche ich denn jetzt? Und natürlich gibt es auf die eine Frage keine klare Antwort, denn Klavierspielen ist eine Sache, die nie wirklich aufhört, also Klavier lernen. Aber es ist natürlich so die Frage, wie lange brauche ich, um die ersten coolen Songs spielen zu können, die ich gerne spielen möchte? Also das ist ja eigentlich so das erste Ziel. Und das geht wirklich mit Apps wie Flowkey oder auch anderen oder auch YouTube mittlerweile echt richtig gut und in einer akzeptablen Zeit. Also du kannst innerhalb von ein paar Wochen die Basics lernen und mit den Tools, die heutzutage existieren, deine ersten Songs spielen. Und natürlich hilft es dann auch ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn du noch mehr in die Tiefe gehen willst, auch einen Lehrer dazu zu nehmen. Aber der Start kann auf jeden Fall sehr gut mit Apps und dem Internet passieren.
Wie ist denn das eigentlich so vom Lernen? Weil die Frage ist ja auch immer, also was ich gelernt habe, was total ulkig ist, viele Menschen, die Gitarre spielen können zum Beispiel, können keine Noten. Also was ich total abgedreht fand, wo ich mir dachte, so, hä, das ist doch wie, wenn ich schreiben können will, muss ich doch die Sprache irgendwie sprechen. Aber es scheint nicht so zu sein. Muss ich Noten als erstes können, wenn ich Klavier lernen will?
Du musst es nicht. Es ist aber für die allermeisten der Weg und es macht auch Sinn, Noten lesen zu lernen. Allerdings macht es auch genauso Sinn, sich mit Akkorden und mit dem Gehör zu beschäftigen. Und so kannst du auf der einen Seite nach Noten was spielen oder auch nach Akkordsymbolen und auf der anderen Seite auch, wenn du Lust drauf hast oder wenn es dir liegt, auch selbst ein bisschen improvisieren und nach Gehör dir einfach Tasten zusammensuchen, die gut zusammen klingen. Also es gibt diese zwei Ansätze, nach Gehör und nach Noten, und es gibt in beiden Ansätzen Dinge, die einem helfen können. Es ist auch eine Typfrage, was einem am besten liegt.
Und jetzt mach mal irgendwie von dem Geiste das Bild auf, weil wir sind jetzt ein auditives Medium. Das heißt, Menschen, außer wenn sie sich jetzt gerade Flowkey runterladen, sehen ja nicht, wie das Ding funktioniert. Wenn ich diese App aufmache, wie funktioniert es, dass ich damit Klavier lerne?
Jetzt gibt's Werbung.
Aufgepasst, heute möchte ich dir einen unserer Partner vorstellen, der für dich wichtig ist, wenn du einen Börsengang planst und gut abgesichert sein möchtest. Und zwar Risk Partners, einen renommierten und führenden Spezialversicherungsmakler, der sich auf die Absicherung anspruchsvoller Haftungsrisiken im Zusammenhang mit IPOs, Duallistings, SPAC, De-SPAC-Transaktionen und allgemeiner Kapitalmarkthaftung im Rahmen der D&O-Versicherung spezialisiert hat. Um auf dem IPO-Projekt nicht in Haftungsfallen zu laufen, übernehmen die erfahrenen ExpertInnen von Risk Partners die verantwortungsvolle Aufgabe, die Risiken im Zusammenhang mit Prospekt- und Kapitalmarkthaftung zu minimieren und in maßgeschneiderten Versicherungsschutz zu verbriefen. Dabei liegt der Fokus gleichermaßen auf der professionellen Beratung und Platzierung der persönlichen Haftung eures Boards und der Emittentenhaftung sowie anderer wichtiger beteiligter Stakeholder wie Banken und Wirtschaftsprüfer. Erfolgsfaktor von Risk Partners in vergangenen Deals ist das eingespielte Team, das bestens vernetzt ist, auch in internationalen Märkten, um weltweite Versicherungskapazitäten abrufen zu können. So können auch Versicherungssummen von mehreren 100 Millionen Euro ideal strukturiert und prämieneffizient gestaltet werden. Das Team hat bereits Unternehmen aus dem DAX- und MDAX-Segment erfolgreich bei Transaktionen begleiten dürfen und hat insbesondere auch Track Record bei zahlreichen Nasdaq-IPOs, bekannter deutscher Foreign Filer aus den Branchen Life Sciences und Tech. Wenn ihr also einen Börsengang plant oder auch eine Kapitalaufnahme oder Listing ansteht, meldet euch gerne bei Risk Partners. Dafür habe ich euch unter digitalkompakt.de/riskpartners in einem Wort geschrieben eine Weiterleitung eingerichtet für alle Fragen zu Risiken und passendem Versicherungsschutz. Und wie immer findest du alle Infos auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de/sponsoren.
Jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
Du machst die App auf und stellst sie auf dein Klavier und dann suchst du dir, je nachdem, ob du gerade erst anfängst, kriegst einen Einstiegskurs oder du suchst dir gleich einen Song aus, den du spielen möchtest. Wir haben tausende Songs zur Auswahl, auch in verschiedenen Schwierigkeitsstufen. Und das Coole an der App ist, sie zeigt dir ganz genau, wie du die Noten spielst. Also du siehst die Hände von oben genau, welcher Finger was macht. Und die App erkennt, ob du das richtig mitmachst auf deinem Klavier. Das heißt, sie hört zu und erkennt, ah, okay, richtige Ton oder richtiger Akkord mitgespielt. Und so siehst du eben, was du tun musst, kannst dem einfach folgen und die App erkennt, was du spielst, gibt dir Feedback, kann sich deiner Geschwindigkeit anpassen und so kannst du viel, viel schneller lernen als beispielsweise mit einem regulären YouTube-Video.
Und habe ich dann immer so eine Stimme, die mir was erklärt, oder gibt es irgendwie so Videobotschaften mit irgendwie Tipps? Weil ich habe zum Beispiel gelernt, bei meinem Instrument war das so, ich musste dann die Hand auf bestimmte Art und Weise halten, dass es dann irgendwie besser geht. Also ganz banale Sachen, dass wenn du da und da den Finger bewegen willst, ist der Weg sonst zu weit, halt es mal so. Wie kriegst du denn sowas abgebildet?
Also wir haben in der App zwei Bereiche. Ein Bereich sind Songs und der andere Bereich sind Kurse oder Theorie. Und in diesem Kursbereich, da ist es genauso, dass du kleinere Instruction-Videos siehst, auch zur Technik, die dir Schritt für Schritt Dinge erklären. Und dann machst du das in Übungen selbst, machst du das in Übungen nach. Und da erkennt die App auch wieder, ob du richtig spielst, was du da eigentlich tust. Und dann haben wir den Songbereich, wo du dir einfach Songs auswählen kannst. Also beides gibt's bei uns.
Macht ihr dann auch so eine Verlängerung in Richtung Musiklehrer, dass wenn man zum Beispiel sagen kann, ich möchte es gerne mit jemandem vertiefen, dass ihr jemandem empfehlt, dass ihr so eine Art Marktplatz baut, oder beschränkt ihr euch rein auf Technology?
Aktuell beschränken wir uns rein auf Technology. Wir haben aber schon oft gehört, auch von unseren Nutzern, dass das interessant ist. Die wünschen sich auch ab einem gewissen Zeitpunkt dann mehr in die Tiefe zu gehen und vielleicht noch Lehrerinnen oder Lehrer dazu zu holen. Und da überlegen wir schon auch in Zukunft was für zu entwickeln, dass Flowkey zusammen, also Schüler und Lehrer auch zusammenbringen kann.
Gib mir mal so ein Gefühl. Wie lange braucht man, wenn man jetzt, sag ich mal, nicht einen Pianisten als Vater und irgendwie eine Opernsängerin als Mutter hat, um mit euch Klavier zu lernen, dass es so okay ist. Also, dass du vielleicht mal auf Omas Geburtstag was vorspielen kannst oder dich mal im schicken Restaurant vorne an den Flügel setzen kannst.
Ich würde sagen, wenn du jeden Tag so 30 Minuten übst, schaffst du es in 4 Wochen, etwas zu spielen, was du gerne mal zum Besten geben magst.
Okay, das ist ja ganz patent eigentlich, geht ja schon relativ schnell mit Erfolgserlebnissen.
Genau, ich muss dazu sagen, das ist dann aber auch wirklich schon, da kannst du schon was spielen mit beiden Händen, also es ist dann richtiges Klavierspielen. Du kannst innerhalb von ein paar Tagen auch schon die ersten Melodien mit der rechten Hand spielen, die auch schon cool klingen, aber so richtig mit beiden Händen, einer schönen Begleitung, so richtiger Song, so 4 bis 6 Wochen würde ich sagen.
Ja, meine Mutter hat irgendwie eine Nachbarin, das ist eine Israelin, die ist Pianistin und die bringt den Kindern das, glaube ich, immer bei und dann hört man das immer so, also ich glaube, wenn man Klavier lernt, am Anfang ist das immer so ein langsames Gekrampfe, ne? Du hast mal bang, 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 so ein bisschen so zeitverzögert irgendwie, ne? Gibt's so typische Lernpfade bei Klavier?
Absolut, es gibt einen typischen Lernpfad, also grundsätzlich teilst du dir Songs auf in kurze Abschnitte, du lernst nie den ganzen Song auf einmal, du fängst an mit einem kurzen Abschnitt und dann fängst du an mit der rechten Hand, übst die Melodie von diesem Abschnitt und dann mit der linken Hand die Begleitung. Und dann im nächsten Schritt, wenn du das beides kannst, separat voneinander, bringst du beide Hände zusammen.
Macht es eigentlich einen Unterschied, ob ich Links- oder Rechtshänder bin? Also gibt es dann auch Programmanpassungen oder ist es eigentlich dasselbe?
Das ist im Grunde genommen dasselbe. Natürlich fällt es Rechtshändern einfacher, die rechte Hand zu lernen als Linkshänder. Das muss nicht so sein, aber grundsätzlich am Lernablauf ändert sich da nichts.
Und jetzt mal so vom Gefühl her. Also ich bin in 4 Wochen so, dass ich schon was okay kann. Manchmal sehe ich bei TikTok immer diese Videos, wenn man etwas einen Tag übt, eine Woche, 4 Wochen, ein halbes Jahr und so weiter, dann siehst du immer so dieses Improvement. Wie lange benutzt man euch denn? Wann ist man denn fertig? Und benutzt man euch auch dann noch, wenn man das Klavierspielen beherrscht? Weil ihr zum Beispiel sagt, wir haben irgendwie auch ganz viele Songs, die Noten. Und wenn du gerne spielen möchtest regelmäßig, sind wir auch eine gute Anlaufstelle, dass du einfach dir Noten angucken kannst. Oder endet es irgendwann, wenn man es beherrscht?
Also wir haben Songs und Kurse, die schon in sehr fortgeschrittenen Bereich auch reingehen. Vor allen Dingen bei den Songs haben wir Sachen in der App, die sogar ich nach mittlerweile Jahrzehnten, die mich immer noch herausfordern. Wir haben ein Team von Pianisten mittlerweile, die wirklich auch bis ins höchste Level Sachen einspielen. Das heißt, du kannst die App auch ein Leben lang nutzen als Klavierspieler. Bei den meisten ist es so, dass sie nach ein paar Monaten oder nach 1 bis 2 Jahren dann einen guten Stand erreicht haben in der App und die App dann sporadisch halt weiter nutzen. Es gibt auch eine Nutzergruppe, die jahrelang dabei bleibt und natürlich gibt es die, die es nur für ein paar Monate machen und dann entweder zum Lehrer gehen oder einfach wieder aufhören. Also ich denke, es ist so wie bei jeder anderen Sache, die man lernt, dass nicht jeder, der anfängt, dann auch das zu Ende macht oder ein Leben lang das dann macht.
In welchen Märkten seid ihr denn bisher eigentlich alles aktiv?
Der Top-Markt für uns ist die USA. Da haben wir uns gut etabliert. Danach folgt dann gleich der Dachraum, also Deutschland, Österreich, Schweiz und UK kommt danach, Japan, China, das sind auch alles große Märkte für uns.
Gibt es da eigentlich viele Unterschiede? Weil es ist ja zum Beispiel so, also Deutschland, meine ich, ist das einzige Land, was bei Noten ein B hat, wenn ich mich richtig entsinne. Nee, ein H, so rum war es. Und die Amis zum Beispiel haben so ein B-Flat zum Beispiel. Und das kennst du gar nicht als Deutscher, während die das halt genau umgekehrt kennen. Gibt es da irgendwie Varianten oder ist es eigentlich ziemlich same überall?
Es gibt Varianten. Es gibt auch noch dieses Do-Re-Mi-Notensystem, was dann in Ländern wie Spanien zum Beispiel existiert. Noten sind schon überall ähnlich, aber die Notennamen variieren von Ort zu Ort. Das kriegen wir mit der App ganz gut abgebildet. Grundsätzlich muss ich sagen, dass Musik und gerade Noten sich super gut internationalisieren lassen.
Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do kennen wir, glaube ich, nur von Mary Poppins, wenn ich mich nicht täusche. Da war das, glaube ich, auch mal. Also ja, okay, aber cooler Case. Und was kostet denn Spaß? Fragen jetzt sich jetzt vielleicht einige, die das hören und euch noch nicht kennen. Wie rechnet ihr das ab?
Wir haben ein Abo und es kostet zwischen 9,99 und 19,99 im Monat, je nach Laufzeit. Die App kannst du aber kostenlos runterladen, du kannst auch kostenlos ausprobieren, wir bieten eine Free Trial an und so kannst du erstmal gucken, ist das was für mich, macht es Spaß mit der App zu lernen und dann aufs Abo gehen.
Okay, also der einzige Preisunterschied ist quasi nur, wie lange ich mich binde an euch.
Exakt.
Okay, das ist ja plain vanilla. Und wie kriegt man sowas eigentlich an den Start? Also du hast jetzt gesagt, okay, ich habe irgendwie immer schon so Musikliebe gehabt, das Klavier von deinem Opa, was ein bisschen verstimmt war, aber drauf gespielt und jetzt, und dann kommen so beide Passionen zusammen und dann musst du auf einmal aber eine App bauen, die irgendwie das Mikrofon anzapft und erkennt, was da gespielt wird, die halt irgendwie das Ganze übersetzen muss in irgendeine Form, dass man es leichter lernen kann, etc., etc. Wie habt ihr das gemacht und was für eine Technologie steckt da eigentlich hinter?
Wir sind zu dritt gestartet, direkt aus der Uni, also TU Berlin. Ich habe damals mein Studium für die Gründung abgebrochen, also mein Masterstudium. War meine Mutter auch nicht so erfreut davon, aber sie hat es mittlerweile gut verstanden. Wie sind wir gestartet? Also ich glaube, wie jedes Startup startet, rumprobieren. Wir haben unter uns dreien ganz gut die Stärken verteilt. Einer ist der technische Experte, andere eher Numbers Guy. Ich bin eher der kreative Visionary. Und so haben wir uns ganz gut am Anfang als Team aufgestellt und haben dann einfach angefangen, das Produkt zu bauen, angefangen, das zu testen, Leute eingeladen, sind rausgegangen, haben die ersten Marketing-Sachen gemacht. Und so hat es peu à peu dann funktioniert. Die ersten Entwickler eingestellt und relativ schnell konnten wir dann auch die ersten Umsätze reinholen und profitabel werden. Das hat bei uns ganz gut funktioniert.
Ist das Flowkey von heute eigentlich noch das, was es von 2014 war? Also ist das Grundprinzip gleich geblieben oder hat sich sehr viel geändert?
Ja, witzigerweise ist das Grundprinzip gleich geblieben. Man hört ja immer, dass es dann Pivots gibt und doch wieder was ganz anderes gemacht wird. Aber bei uns war es wirklich so, der Kern, die Kernidee, wie das Produkt funktionieren soll, ist ziemlich gleich geblieben. Und auch die Kernidee, wie das Geschäftsmodell funktionieren soll, auch.
Und mal so fürs Gefühl, also korrigier mich. Ich habe gelesen, dass ihr momentan so in Richtung 8-stelliger Umsatz macht, 7-stelliger Gewinn und circa 50 Mannequin und Weiblein bei euch arbeiten. Kommt das grob hin?
Das kommt sehr gut hin, ja.
Okay, und jetzt habe ich von dir schon gelernt, USA größter Markt, dann Dach und dann quasi so der Rest der Welt. Entspricht das auch eurem Fokus? Also versucht ihr euch gerade sehr stark auch auf USA zu konzentrieren oder wie richtet ihr euch momentan aus?
Wir richten uns auch auf die USA aus, in unserem Marketing auf jeden Fall. Das ist aber auch so organisch so gewachsen, dass wir jetzt in den USA so groß waren oder so groß geworden sind, weil wir zu Beginn sehr viel über YouTube-Partnerschaften gemacht haben mit großen YouTubern und die waren eben sehr aktiv in den USA und dort auch sehr bekannt. Und dadurch sind wir dort einfach schnell gewachsen. Wir konzentrieren uns im Marketing aber auch auf Europa, China, Japan. Das sind so unsere Kernmärkte. Und dann schauen wir eben, ja, wo passiert gerade am meisten? Wo performen die Kampagnen am besten? Wie können wir unser Budget verteilen, wenn es jetzt um Paid-Marketing geht? Und sonst achten wir darauf, alles das, was wir tun, für diese Kernmärkte zu tun. Wenn es jetzt zum Beispiel um Suchmaschinenoptimierung geht, übersetzen wir den Content dann in die verschiedenen Sprachen und bringen das dann raus.
Kannst du den Teil eigentlich nochmal vertiefen, wenn du sagst, ihr habt mit YouTubern zusammengearbeitet, weil euer Produkt ist ja total charming, weil es ist so plain vanilla. Es ist genau klar, welchen Need es befriedigt quasi, also welchen Schmerz es lindert. Man hat ungefähr so ein Feeling, wie lange man da ist. Also ich lerne jetzt bei irgendwie 10 bis 20 Euro auf 12 Monaten macht man irgendwas zwischen 120, 200 Euro Umsatz schon mal safe. Aber es ist ja so, wie identifiziere ich Menschen, die gerne Klavier lernen wollen? Weil du könntest jetzt auch bei mir im Podcast irgendwie Werbung buchen und würdest bestimmt viele erreichen, aber du streust auch ganz viel. Wie war denn da euer Ansatz zu sagen, also gibt es da wirklich Piano-Influencer oder wie habt ihr das gemacht?
Ja, es gibt Piano-Influencer. Es gibt bei YouTube recht viele Piano-Channels, die in dem Bereich was machen. Und wir waren das erste Unternehmen, was diese Menschen, diese Influencer angesprochen hat und mit denen Partnerschaften aufgebaut hat. Damals. Heutzutage sieht es natürlich ein bisschen anders aus, aber damals waren wir wirklich die Ersten. Und die haben sich total gefreut, weil sie über YouTube nur sehr wenig verdient haben und recht schnell mit uns mehr verdient haben als mit YouTube. Und so konnten wir für viele Künstler und Pianisten da draußen eine sehr signifikante Einnahmequelle sein und gleichzeitig mit denen wachsen. Also wir haben ein Affiliate-Modell mit denen aufgebaut. Das heißt, wir haben nichts an die upfront gezahlt, sondern immer erst dann, wenn auch wir Geld verdient haben, haben die auch mitverdient. Und so sind wir in den ersten Jahren wunderbar, ohne einen Cent in Paid-Marketing auszugeben, gewachsen. Dazu kommt, dass es ein relativ großes organisches Interesse gibt an dem Thema. Also es suchen einfach weltweit Leute nach Klavierlernen online, App zum Klavierlernen etc. Und wir konnten uns recht schnell in den oberen organischen Ergebnissen bei Google positionieren und auch im App Store sind wir, wenn du jetzt Klavierlernen eingibst, unter den Top 3 Apps, die angezeigt werden. Und darüber kriegen wir auch sehr viele neue Nutzer. Dann haben wir noch eine Partnerschaft mit Yamaha, die sehr gut funktioniert. Yamaha ist der weltgrößte Hersteller von Klavieren und Keyboards, Weltmarktführer. Und wir haben eine Kooperation mit denen, dass Yamaha-Kunden 3 Monate Flowkey Premium kostenlos bekommen können. Und das ist auch ein guter Kanal, um neue Nutzer zu bekommen.
Aber es stimmt, ich habe auch bei YouTube schon öfters Musik reingespielt bekommen von so Pianisten, die das nachspielen. Ich weiß, es gibt ein sehr, sehr großartiges Cover von Toto, Africa, von Peter Benz heißt der Typ, millionenfach angeguckt. Und ist ja auch total plausibel, dass wenn der was promotet oder wenn ihr in solchen Videos irgendwie einen Spot macht, da ist man ja irgendwie, weil man guckt das und denkt so, fuck, kann der das geil? Und das will ich auch können. Also den Weg verstehe ich total. Und auch geschickt gemacht. Ihr seid für mich sozusagen so ein bisschen das Koro der Musikwelt. Die kriegen es auch immer hin, so geschickt die Influencer da irgendwie anzuzapfen. Bevor ich dich jetzt gleich noch zu Yamaha ein bisschen löcher, wie man das geschafft hat, habt ihr jetzt nicht mittlerweile so den Schmerz, dass dieser Bereich so elaboriert ist, dass das alles teurer wird? Also wenn ihr jetzt zu so einem Typen irgendwie hingeht oder einer Frau, die da irgendwie Piano spielt auf YouTube, dann glaube ich nicht, dass sie sich noch mit Affiliate-Programmen irgendwie abspeisen lässt, oder?
Das hast du wunderbar zusammengefasst. Ist genauso, wie du sagst. Also jetzt haben wir ein Hybridmodell. Wir machen auch reine Influencer-Deals. Wir machen auch noch weiter Affiliate-Deals. Aber dieser ganze Kanal hat für uns aktuell nicht mehr die Bedeutung, die es mal gab.
Wie habt ihr das mit Yamaha geschafft? Das ist ja ein mega Deal eigentlich.
Ja, das war richtig cool. Auch eine witzige Story. Wir waren mal bei Hülle der Löwen und die haben uns gefragt, ob wir nicht das Piano stellen können für die Sendung. Und dann haben wir gesagt, klar, kümmern uns drum, haben bei Yamaha, wir hatten einmal so über eine Crowdfunding-Kampagne, die wir auch mal gemacht haben, kam mal so ein ehemaliger Yamaha-Manager auf uns zu und mit dem waren wir im Kontakt und dann haben wir den angeschrieben, meinten so, ja, wir kommen ins Fernsehen, Hülle der Löwen, hat nicht vielleicht Yamaha Lust, einen coolen Flügel zu sponsoren für diese Fernsehsendung und das gemeinsam mit uns irgendwie zu machen. Und dann hat der wiederum seine alten Kollegen gefragt und die haben gesagt, ja klar, komm, lad die ein. Und dann waren wir bei Yamaha und haben uns da vorgestellt und die fanden das natürlich super, dass da ein junges Startup in dem Bereich was macht und dann auch noch ins Fernsehen kommt und gesagt, natürlich, wir supporten euch. Und so sind wir mit denen ins Gespräch gekommen und dann haben die den Flügel gestellt. Letztendlich hat dann in der Hülle der Löwen Show keine der Löwen investiert, aber Yamaha war an Bord. Also somit haben wir dann doch was geschafft.
Ein bisschen cooler vielleicht sogar, weniger Stress, weniger Generve, mehr vom Fach. Aber krass, aus Japan kommt glaube ich Yamaha, ne?
Genau, es ist eine japanische Firma, aber die haben auch eine Subsidiary hier in Europa und die sitzt in Rellingen, nähe Hamburg.
Ja, ich habe ja eine große Passion für Yamaha. Die meisten kennen das, glaube ich, nur von den Motorrädern. Aber meine erste Stereoanlage war von denen. Die habe ich bis heute noch. Also, guck mal hier. Herzensthema, cool. Und wo du die Höhle der Löwen schon erwähnst, erzähl doch mal, wie das so war für euch. Also, was hat euch das auch gebracht? Weil ich fand, gerade in den Anfangstagen hat man ja oft den Eindruck, man geht da vielleicht manchmal auch eher hin, um die Publicity mitzunehmen und will gar keinen von den fünf Nasen, die da sitzen, irgendwie haben. Wie war das denn bei euch?
Genauso war es für uns. Wir sind hingegangen wegen der Publicity. Wir wollten uns natürlich auch mal anhören, was von den Löwen so kommt. Aber wir waren vor allen Dingen da, um einfach unser Produkt zu präsentieren, um zu schauen, wie es ankommt. Und das hat auch noch gut funktioniert. Also ich weiß noch, dass der Frank Thelen, der meinte dann zu uns, also erstmal völlige Fantasiebewertung. Ich glaube, wir haben gesagt, wir sind 4 Millionen Euro wert, hatten zu dem Zeitpunkt aber noch kaum Umsätze. Und dann war natürlich die Bewertung eine Fantasiebewertung. Und Frank Thelen meinte zu uns, ach, das, was ihr da gebaut habt, baue ich euch in einem Wochenende nach. Naja, also bei den Löwen und Löwinnen kam das Ganze dann wohl nicht so gut an, aber wir haben uns danach eigentlich umso besser entwickelt und heutzutage wären wir, glaube ich, dann doch ein ganz gutes Investment gewesen.
Ich hätte mir das auf jeden Fall angeguckt. Also hallo. Aber gut. Manchmal wird bei denen auch irgendwie Unfreundlichkeit mit Kompetenz verwechselt, muss man ehrlicherweise mal sagen. Also jetzt mal unabhängig vom einzelnen Individuum habe ich manchmal den Eindruck, wenn man was sehr barsch vorträgt, dann nehmen die Leute das immer gerne so, als wenn es kompetent wäre. Okay. Ja, aber krass, hat es denn auch so Tage gehabt hier, dass euch 3 Tage hintereinander mal irgendwie der Server um die Ohren flog? Weil das war ja speziell damals eigentlich noch so ein richtiger Reichweitenbringer, oder?
Ja, das war, wir hatten zu dem Zeitpunkt leider, das war ein bisschen blöd von uns, wir hatten immer noch keine Mobile App fürs Handy, sondern nur für das Tablet, weil wir dachten, das Handy ist einfach zu klein, um das alles gut zu erkennen. Mittlerweile haben wir auch eine Mobile App, die wunderbar funktioniert, die uns total zum Wachsen gebracht hat. Aber damals hatten wir nur fürs iPad und das hatte dann eine begrenzte Reichweite, weil noch nicht so viele Menschen ein iPad hatten wie jetzt ein Smartphone. Aber trotzdem hat uns die Sendung damals ultra viel gebracht. Wir waren davor defizitär. Jeden Monat ging der Kontostand runter und ich hatte schon gesagt, okay, das wird vielleicht nichts. Und nach der Sendung waren wir auf einmal Cashflow-positiv und seitdem sind wir immer Cashflow-positiv gewesen und es war wirklich ein Wendepunkt aus dieser Perspektive. Also es hat uns viel gebracht, aber es hat nicht den riesengroßen Impact gehabt, den es vielleicht für manch andere gehabt hat. Aber im Detail dann für uns schon.
Ja, mega. Und was ist so eure Vision? Also wo geht's für euch noch hin? Bleibt es so lean und so sauber und irgendwie klar abgegrenzt? Oder macht ihr noch andere Sachen, die ihr andockt? Oder wäre es ein Gedanke zu sagen, nachdem es irgendwie Flow Key gibt, gibt's auch noch irgendwie Flow Guitar oder Flow Bass oder Flow Drums oder?
Wir haben häufig darüber nachgedacht, in andere Instrumente reinzugehen und Flow Bass zu gründen oder Flow Tab oder wie auch immer. Und haben uns immer wieder gesagt, wir bleiben fokussiert auf den Markt Klavier, weil es gibt noch so viele Möglichkeiten und wir gehen noch mehr in die Tiefe. Und wir haben uns irgendwann entschieden, wir werden die globale Piano Learning Company und wir gehen einfach tiefer in den Markt rein. Das heißt, was hält eigentlich Menschen davon ab, überhaupt mit dem Klavierspielen zu beginnen? Die meisten, die davon träumen, Klavier zu spielen, haben zum Beispiel noch gar kein Klavier. Und wir sehen jetzt schon, dass sich viele Leute bei uns anmelden, die gar kein Klavier haben, die noch kein Instrument haben und die App gar nicht richtig nutzen können. Das heißt, als nächstes wollen wir auf jeden Fall hier ein revolutionäres Angebot machen, dass jeder Nutzer bei uns auch zusätzlich zur App ein Klavier oder Keyboard bekommen kann mit der Subscription. Das ist so unser nächster Schritt, um einfach jedem Menschen wirklich das Klavierspielen zugänglich zu machen. Und dann haben wir auf jeden Fall in den nächsten Jahren noch vor, weitere Produkte und Services für Menschen in die Welt zu bringen, die Klavier spielen wollen. Da gibt's einfach noch viel, was man machen kann. Und ja, wir sind quasi die Klavierbrand.
Wäre nicht aber auch ganz interessant gewesen zu sagen, ihr nehmt eure Technologie, lizenziert die in eine Tochterfirma und dann sucht ihr euch ein Gründerteam. Das eine lasst ihr irgendwie Gitarre machen, das andere Schlagzeug, das andere Bass und so weiter und so fort. Also habt ihr über sowas mal nachgedacht, so verrückt, oder war das trotzdem auch so eine Defokussierungsangst?
Wir haben über sowas nachgedacht und haben immer wieder gesagt, das ist eben nicht nur die Technologie bei solchen Gründungsthemen. Es ist viel mehr, es ist der Content, es ist das ganze Marketing drumherum. Und mit der Technologie selbst, vielleicht hätten wir sie lizenzieren können, das stimmt, ja. Aber wie viele Anwendungsfälle gibt es hierfür wirklich und wäre das wirklich ein Geschäftsmodell gewesen? Ich weiß es nicht. Im Endeffekt haben wir einfach gesagt, wir bleiben dann bei einer Sache und machen die richtig.
Oh, Gitarre wäre, glaube ich, gegangen und dann noch so eine Partnerschaft mit Guitar Hero oder sowas. Aber nee, fair point, finde ich respektabel, machen ja viel zu wenig Leute. Okay, haben wir verstanden. Wie ist es denn eigentlich so mit der Investorenseite seitdem bei euch gelaufen? Also habt ihr trotzdem irgendwie Geldgeber an Bord genommen oder habt ihr gesagt, nee, dankeschön, wenn hier keine Löwen investieren, dann auch keine anderen Finanztiere? Wie habt ihr das gelöst?
Jetzt kommt ein kleiner Werbespot.
Aufgepasst! Wusstest du, dass HR-Teams heutzutage mit mehr Aufgaben denn je konfrontiert sind? In der aktuellen Studie HR-Trends, die Zukunft der Personalarbeit 2024 von Sage, wurden HR-Teams aus 7 verschiedenen Ländern und über 20 Branchen befragt, um top aktuelle Insights in der Entwicklung des Personalwesens zu geben. Sage entwickelt HR-Tools und Software für dein Unternehmen, um Lohnabrechnungen, Personalmanagement, Buchhaltung und mehr zu vereinfachen. So, und die Studie von Sage zeigt unter anderem, dass ganze 91% der HR-Teams angeben, dass ihre Arbeitsbelastung im letzten Jahr zugenommen hat, aber gleichzeitig glauben 79% der Befragten, dass Automatisierung ihre Prozesse zukünftig verbessern und Zeit sparen kann. Ebenfalls spielt auch KI eine große Rolle. Derzeit nutzen etwa ein Drittel bereits Chatbots wie ChatGPT in ihren Prozessen. Und ca. 3/4 der PersonalleiterInnen sind sich bereits sicher, dass KI die Arbeitsweise im HR revolutionieren wird. Du merkst, die Studie ist vollgepackt mit Statistiken, überraschenden Erkenntnissen und Tipps für HR-Führungskräfte, die vorankommen wollen, und zeigt eine Momentaufnahme der sich stetig wandelnden Rolle von HR heute. Am besten schaust du dir die Studie HR-Trends, die Zukunft der Personalarbeit 2024 selbst an. Unter digitalkompakt.de/Sage, S-A-G-E, kannst du sie dir komplett kostenlos herunterladen. Und wie immer findest du alle Infos auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de/Sponsoren.
Werbung Ende.
Wir haben gleich zu Beginn 4 Business Angels reingeholt und waren dann eigentlich auf diesem typischen Startup-Weg, Venture Capital, und haben dann aber gesagt, nein, wir wollen das nicht machen. Also wir hatten mehrere Gespräche mit Investoren und haben natürlich immer wieder Anfragen und mittlerweile sehr großes Interesse. Aber wir haben gesagt, wir wollen das nicht. Wir wollen auf eigenen Beinen stehen und eher eine profitable Company aufbauen. Und dabei sind wir geblieben.
Wer sind die Business Angel?
Das sind, glaube ich, nicht so bekannte Leute aus dem erweiterten Netzwerk.
Verstehe. Also ich wollte gerade sagen, entweder so die Prominasen, die üblichen, oder Schwiegermutti und Co.
So dazwischen, würde ich sagen. So dazwischen.
Okay. Und was ist die Ambition? Also wo geht's hin? Weil ganz ehrlich, mir würden gefühlte 20 Firmen einfallen, die euch schon hätten wegkaufen können. Und wahrscheinlich habt ihr das auch regelmäßig, dass ihr Angebote kriegt. Ist sowas ein Thema oder sagt ihr, nö, einfach eine geile, profitable Firma bauen, von den Dividenden leben und ein gutes Leben haben? Worauf läuft's hinaus bei euch?
Ja, wir wollen eine geile Firma aufbauen, auf jeden Fall. Also Musik ist eine schöne Sache, ist eine schöne Sache in die Welt zu tragen, ist eine schöne Sache, Menschen das näher zu bringen, Menschen zu ermöglichen, ihren Traum zu verwirklichen, Klavierspielen zu lernen. Und dafür brennen wir und das würden wir gern weitermachen. Und deswegen haben wir uns bisher immer dazu entschieden, es weiterzumachen, profitable, coole Company aufzubauen, eine coole Unternehmenskultur zu erhalten und unseren Weg so weiterzugehen.
Was müsste denn für ein Angebot kommen, dass du schwach wirst?
Da muss ich lange überlegen. Mir fällt gerade keins ein.
wenn jetzt vielleicht irgendjemand sehr, sehr Großes um die Ecke kommt. Also ich überlege gerade, wer macht denn im Musikbereich was? Yamaha könnt ihr euch selbst direkt aufkaufen oder so ein Ableton oder vielleicht, ich weiß gar nicht, ob Adobe was im Musikbereich macht. Die machen eher so Videoschnitt und solche Sachen. Aber irgendjemand Großes kommt und sagt, er bringt euch so, oder Apple. Sag mal, Apple will euch kaufen aus irgendeinem verrückten Grund, weil die auch was machen will. Gäbe es hier so eine Traum-Company, wo du sagst, da würdet ihr schwach werden?
Also ich habe ja den Tim Cook dieses Jahr getroffen.
Oha.
Der war ja in Berlin neulich, letztens im September. Und hat sich auch Floki mal angeschaut im Apple Store. Das war schon cool, den mal zu treffen. Aber er hat uns jetzt kein Kaufangebot gemacht. Von daher.
Na gut, was nicht ist, kann er noch werden. Aber finde ich ja auch recht respektabel, wenn man da Überzeugungstäterin ist. Und wenn es nah an der Passion ist, auch echt, echt cool. Wie ist denn so die Wettbewerbslage eigentlich in eurem Feld? Also wie viele Unternehmen gibt es, die Piano-Apps machen? Ich würde mal schätzen, es gibt so eine 500.000 irgendwie so Wald- und Wiesendinger und dann so 4, 5 gute.
Gut zusammengefasst. Es gibt sehr viele sehr schlechte Apps oder kleine Apps, ja, wo du dann irgendwie auf dem Smartphone irgendwelche Übungen machst, aber die nicht so richtig mit dem echten Klavier zusammen funktionieren. Und da gibt es ein paar, die auch technologisch was aufgebaut haben. Und unser größter Wettbewerber ist die Simply Piano App. Die ist von dem Unternehmen Simply, mittlerweile, die haben sich umbenannt, die hießen früher Joytunes, jetzt heißen sie Simply. Kommen aus Israel und die haben einen sehr game-fokussierten Ansatz. Ist eher so ein Game, also sehr so wie Guitar Hero, nur fürs Klavier. Wir haben eher den Ansatz, so ein bisschen seriöser, dass du es wirklich lernst, dass wir dir wirklich zeigen, wie du Klavierstücke spielst, die du kennst, die du gerne vorspielst. Bei Simply Piano ist dann eher so, dass eine Band im Hintergrund läuft und du dann mit der Band quasi zusammen so ein paar Sachen spielst. Das heißt, wir haben schon so ein bisschen anderen Ansatz, aber die sind auf jeden Fall in unserem Markt auch noch sehr erfolgreich.
Wenn man euch so anguckt, also vielleicht tue ich euch da Unrecht und nimm es bitte nicht als Beleidigung, aber ich habe so manchmal so den Eindruck, so vom Design her ist das Einzige, wo ich manchmal noch das Gefühl habe, ihr seid ein bisschen konservativ unterwegs. Es wirkt noch so ein bisschen altbacken. Tue ich dir da Unrecht?
Ich würde es eher als zeitlos definieren, unser Design.
Ah, okay, geschickt. Weil wenn man mal so reinguckt, ich meine, klar, es geht halt viel so, also Noten und schwarz auf weiß hat ja, und Klavier ist schwarz-weiß, da hat man natürlich immer schon so eine gewisse Richtung. Aber wie macht ihr das denn eigentlich? Also was ist denn überhaupt so euer Tech-Stack und wie seid ihr so organisiert, dass ihr das auch irgendwie innovativ und modern trotzdem haltet?
Also zu unserem Tech-Stack kann ich dir gar nicht so viel sagen. Ich bin kein Programmierer. Allerdings ist die App technologisch auf jeden Fall, ich würde sagen, mit die innovativste App überhaupt, die es in dem Bereich gibt. Also die Tonerkennung, die wir gebaut haben, basiert auf neuronalen Netzen. Und unser Design ist, ja, ich würde sagen, es ist ein sehr klassisches Design. Wir haben es sehr auch an das Instrument Klavier angelehnt, unser Design. Und der Content, den wir haben, da legen wir viel Wert drauf. Die Videos, die Noten, dass sie in guter Qualität da sind und dass du sie in verschiedenen Schwierigkeitsstufen finden kannst. Ich denke schon, dass die App, so wie sie jetzt heute aussieht, genau richtig ist für die Leute, die Klavier lernen wollen.
Ich muss das mal ganz doof fragen, ist das Thema nicht irgendwann auch fertig? Also ist so eine App nicht dann irgendwie auch mal zu Ende und dann geht es nur noch in Anführungsstrichen darum, die durch die ganze Welt zu treiben?
Ich würde sagen, eine App ist eigentlich nie fertig, weil du entwickelst immer neue Features, du versuchst sie immer besser zu machen, du versuchst zum Beispiel die Technologie intelligenter zu machen, dass du besseres Feedback bekommst, du versuchst die UX zu personalisieren, dass jeder Nutzer die App ein bisschen anders erlebt, dass du andere Songs angezeigt bekommst, dass du andere Kurse angezeigt bekommst, dass sie dich besser begleitet. Und natürlich gibt es noch zusätzliche Sachen, die du neu entwickelst, die du an die App ranbaust. Also ich würde eigentlich sagen, ein gutes digitales Produkt ist nie wirklich fertig. Genauso wie ein gutes physisches Produkt gibt es ja dann auch neue Versionen von einem und demselben Produkt.
Und wie ist es so, wenn du sagst, es hat jetzt eigentlich nachgelassen, dass ihr mit den Influencern auf YouTube baut, also da muss man ein bisschen andere Wege jetzt gehen, habt ihr aber eine Anpassung vorgenommen. Was sind denn jetzt so mittlerweile eure relevantesten Marketingkanäle?
Also Paid Marketing ist natürlich sehr wichtig für uns. Auf TikTok sind wir sehr erfolgreich, Facebook, Instagram weiterhin und Apple Search Ads, Google Ads haben wir auch einen ganz guten Weg gefunden für uns. Und daneben haben wir weiterhin die Kooperation mit Yamaha, wo wir neue Dinge machen. Wir kommen jetzt ins Packaging. Also das heißt, wenn du dein neues Keyboard oder Klavier kaufst und das auspackst, dann sind wir auch gleich mit dabei. Ja, ansonsten machen wir weiterhin unsere Suchmaschinenoptimierung, weiten die aus, die Strategie, internationalisieren das, bauen einen Content Hub auf, machen Content Marketing und spielen eigentlich so die ganze Klaviatur des Online-Marketings. Und es läuft ganz gut.
Also neben Podcast-Werbung, was ich euch natürlich noch empfehlen würde, kommt mir gerade noch als Gedanke,
Ist es auch so ein Thema, dass ihr mal hingeht und sagt, Elton John, Billy Joel, Lang Lang, irgendwie so richtige, so Granden unterschiedlicher Segmente. Also die haben natürlich, halten all die Hand auf und viele von denen haben es gar nicht nötig und sind musikalisch so, also so unfassbar auf dem Olymp, dass die Kommerzialisierung ihrer Kunst gar nicht in Betracht ziehen, ja. Aber per se macht ihr ja so als Mission schon was sehr, sehr Cooles, weswegen ich mir so vorstellen könnte, dass eigentlich so Promis für euch auch ein Thema sein könnten. Ist es was oder eher nicht so?
Doch, auf jeden Fall. Es ist was, was wir uns anschauen. Ich muss sagen, ich bin nicht so 100% überzeugt, wenn kleine Startups sich recht früh so schmücken mit großen Promi-Gesichtern oder kleine Unternehmen. Weil am Ende kann es sein, dass das Unternehmen dann einfach nur noch mit diesem einen Menschen assoziiert wird. Und ich glaube, das kann auch eine Gefahr sein. Ich glaube, es ist nicht immer der richtige Weg, das zu tun. Wenn man eher eine kleine Brand ist, jemand Großes zu nehmen und sagen, hey, das ist jetzt unser Gesicht. Das kann auch nach hinten losgehen. Aber natürlich schauen wir uns das an. Wir sind aber, muss ich auch noch dazu sagen, wir sind ja nicht VC gefundet. Das heißt, wir haben jetzt nicht irgendwie 50 Millionen, die wir in Marketing investieren können, wo wir einfach mal sagen können, hey Elton John, möchtest du nicht für 5 Millionen Euro was mit uns zusammen machen oder für 10? Das heißt, wir schauen uns immer ganz genau an, was funktioniert für uns, wie können wir profitabel wachsen und das machen wir dann.
Gut, ich meine, wenn ihr sagt, ihr macht irgendwie 7-stelligen Gewinn im Jahr, also ich glaube, wenn man an die AIDS-Stiftung von irgendwie Elton John jetzt was spendet und sagt, lass uns mal eine geile Gala machen oder sowas, also wirst du da Leute, die dir helfen können zumindest.
Okay, dann lass uns mal sprechen.
Aber ich finde, ihr habt einen sehr schönen bodenständigen Ansatz. Euer Produkt ist ja eigentlich aus Geschäftsmodellsicht ein Träumchen. Erinnert mich lustigerweise, man hat immer so Vergleichsbilder im Kopf. Beim Influencer-Marketing habe ich so Koro im Kopf gehabt. Beim Core-Product denke ich irgendwie an Snox. Ich weiß nicht, ob du die kennst, die so Socken und Unterwäsche nur verkaufen.
Ja.
Also das ist so E-Commerce reduced to the max und ihr seid irgendwie bei Musik so reduced to the max und das aber noch viel charmanter, weil ihr seid Software, ihr seid quasi, was das Inventar angeht, straight from the start, international vermarktbar. Vielleicht musst du ein Video mal auf Englisch und auf Arabisch oder sowas texten, aber ansonsten ist es ja zeitloser Content. Der ändert sich ja nie, ja. Ich verstehe gar nicht, dass man als Investor da bei Höhle der Löwen gesagt hat, ist kacke. Also
ja, vielleicht kannst du ja nochmal den Frank fragen, falls du ihn kennst.
Ja, es war, glaube ich, eher good for you, hätte ich wahrscheinlich im Nachhinein eher gesagt. Nein, ich mag die ja eigentlich alle ganz gern, aber mit allem Respekt vor den Menschen, es ist halt ein sehr spezielles Konstrukt da mit Höhle.
Auf jeden Fall. Aber ich denke, dass viele Startup-Teams, die da hingehen, das auch wissen und das dann auch sportlich nehmen und alle Seiten das eigentlich auch im Endeffekt dann wissen, was da abgeht.
Und jetzt gib uns nochmal nach hinten raus zwei Dinge. Wenn du mal so zurückblickst, was waren irgendwie für euch krasse Learnings, wo du gesagt hast, oh wow, das hätten wir am Anfang unserer Reise nicht gedacht, da haben wir irgendwas echt Spannendes entdeckt oder so, weißt du, so Findings, Learnings, so ein bisschen so ein Trüffel, der euch untergekommen ist.
Also ich muss sagen, ein Trüffel, der uns untergekommen ist, ist, dass man als Startup nicht den Weg gehen muss, Investorengelder einzusammeln. Das dachte ich immer, deswegen bin ich am Anfang auch diesen Weg gegangen, weil ich keine Alternative kannte. Aber also mit vielen Geschäftsmodellen ist es möglich, Cashflow-positiv zu werden, wenn man es drauf anlegt und dann aus eigener Kraft zu wachsen. Und ich glaube, das ist auch für viele Gründerinnen und Gründer der bessere Weg. Es gibt natürlich Geschäftsmodelle, wo das nicht geht, aber ich denke, es geht für viel mehr Geschäftsmodelle, als man allgemein so denkt. Das ist eine Sache, die wir herausgefunden haben. Hey, man muss nicht diesen Weg gehen, den man überall sieht. Man kann auch seinen eigenen Weg gehen, einen eigenen Weg finden.
Okay, und zweite Perspektive geht so nach vorne, also einmal Blick nach hinten, einmal Blick nach vorne, obwohl man ja im buddhistischen Sinne eigentlich mal eher im Hier und Jetzt sein soll. Man unterschätzt ja immer, also man überschätzt immer, was man in 10 Jahren leisten kann, und man unterschätzt aber, was man in 5 Jahren leisten kann. Was glaubst du, wo ihr in 5 Jahren stehen werdet?
Ich glaube, dass wir in 5 Jahren so als weltweites Synonym für Klavierspielen bekannt sein können.
Seid ihr das nicht jetzt schon?
Ich denke nicht, nein, sind wir noch nicht. Also wir sind noch nicht bekannt auf der ganzen Welt, wir sind noch nicht als Brand bekannt. Und wir können noch viel, viel mehr tiefer in diesen Markt reingehen.
Ja, hey, cool, Jonas. Ist doch ein mega Schlusswort. Also, cooles Ziel. Wünsche ich euch ganz viel Erfolg für. Ich finde, ihr seid auf einem coolen Modell unterwegs, bodenständig. Deswegen, also heute habe ich mal gar nicht so viel zu kritteln. Danke dir ganz herzlich für das nette Gespräch mit dir und drück euch beide Daumen.
Dankeschön.
Danke fürs Zuhören beim Digital Kompakt Podcast. Du merkst, hier ziehst du massig Wissen für dich und dein Unternehmen heraus. Wenn du mit uns noch erfolgreicher werden möchtest, abonniere uns auf den gängigen Podcast-Plattformen. Und hey, je größer wir werden, desto mehr Menschen können wir helfen. Also erzähl doch auch deinen Kolleginnen und Kollegen von uns. Bis zum nächsten Mal.
Jetzt kommt ein kleiner Werbespot.
Aufgepasst! Wusstest du, dass HR-Teams heutzutage mit mehr Aufgaben denn je konfrontiert sind? In der aktuellen Studie HR-Trends, die Zukunft der Personalarbeit 2024 von Sage, wurden HR-Teams aus 7 verschiedenen Ländern und über 20 Branchen befragt, um top aktuelle Insights in der Entwicklung des Personalwesens zu geben. Sage entwickelt HR-Tools und Software für dein Unternehmen, um Lohnabrechnungen, Personalmanagement, Buchhaltung und mehr zu vereinfachen. So, und die Studie von Sage zeigt unter anderem, dass ganze 91% der HR-Teams angeben, dass ihre Arbeitsbelastung im letzten Jahr zugenommen hat, aber gleichzeitig glauben 79% der Befragten, dass Automatisierung ihre Prozesse zukünftig verbessern und Zeit sparen kann. Ebenfalls spielt auch KI eine große Rolle. Derzeit nutzen etwa ein Drittel bereits Chatbots wie ChatGPT in ihren Prozessen. Und ca. 3/4 der PersonalleiterInnen sind sich bereits sicher, dass KI die Arbeitsweise im HR revolutionieren wird. Du merkst, die Studie ist vollgepackt mit Statistiken, überraschenden Erkenntnissen und Tipps für HR-Führungskräfte, die vorankommen wollen, und zeigt eine Momentaufnahme der sich stetig wandelnden Rolle von HR heute. Am besten schaust du dir die Studie HR-Trends, die Zukunft der Personalarbeit 2024 selbst an. Unter digitalkompakt.de/Sage, S-A-G-E, kannst du sie dir komplett kostenlos herunterladen. Und wie immer findest du alle Infos auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de/Sponsoren.
Werbung Ende.